In unserer dritten Episode haben wir heute Florian Rauschede zu Gast.
Er wird uns nicht nur von seinem mittlerweile sehr bekannten Waldkäfer erzählen, sondern uns auch verraten, wie man auf ein patiniertes Auto ein H-Kennzeichen bekommt und wie man zwei Waldfunde noch steigern kann, nämlich mit einem aus dem Unterholz geborgenen Porsche 912.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hallo, Florian. Schön, dass du da bist.
Hallo, Georg. Hallo, Helge.
Toll, dass du Zeit gefunden hast, Florian.
Ja.
Wir freuen uns schon richtig drauf, mehr über dich zu erfahren. Mhm. Wir steigen auch gleich mal ein ins Thema, ins Luftgekühlte. Wie kam denn bei dir der Virus rein? Wann fing der VW-Virus bei dir an?
Ja, das ist jetzt ein bisschen, das geht schon weit zurück. Also es hat tatsächlich mit den Autos meiner Großeltern zu tun und auch die Storys, die mein Papa uns immer erzählt hat, so von wegen Käfer genommen, Häuschen ab und dann über den Acker und so Stockerrennen gemacht damit und genau.
Cool.
Und meine Großeltern mütterlicherseits und väterlicherseits, die hatten halt alle VWs und halt auch immer Storys dazu. Und das war für mich als Kind halt immer total interessant. Also generell alles, was alt ist und früher war, ist für mich halt immer sehr spannend. Und dann haben wir halt immer nachgefragt, wie war das? Und ja.
Du bist ja Baujahr 82. Bist du mit Käfern noch so richtig groß geworden oder hattet ihr dann schon irgendwelche anderen Autos?
Also meine Eltern speziell nicht mehr. Die hatten eigentlich immer sehr neue Autos. Also eigentlich kann man sagen, so alle 3 Jahre, von 81 weg, haben die immer neue Autos gehabt. Mhm. Und das fand ich immer nicht so spannend. Also das weiß ich nicht. Das ist auch heute noch so. Also wir haben kein neues Auto und wir wollen auch keins. Und ich weiß nicht, was Altes ist, halt immer irgendwie hat mehr Charme. Das,
ja. Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und wie kam das dann, also was war dein erstes Auto? War das schon luftgekühlter?
Nee, tatsächlich nicht. Das war so ein Vernunftauto, das mehr oder weniger mitunter meine Eltern entschieden haben, dass das so sein soll. Und das war ein Opel Astra sogar, ein 1.6er, nichts Schlimmes, also nichts Wildes, ganz normales Auto. Aber ich wollte damals halt schon Golf 2 haben eigentlich und dann kam dann auch tatsächlich irgendwann so die Winterzeit, also da ging es halt so die Zeit los, wo man dann Sommerauto und Winterauto hatte und das Sommerauto ein bisschen getuned hat, haben wir dann auch gemacht. Ich habe den Astra dann mal anders lackiert und tiefer gelegt, andere Felgen. Und dann wollte ich den halt einfach nicht mehr im Winter fahren und dann war halt die Chance da, einfach einen Golf 2 zu kaufen für den Winter. Ja. Und den haben wir dann tatsächlich, das war sogar echt lustig, meine Mom hat da sogar einen Aufruf im Radio gemacht, dass wir so ein Auto suchen.
Was? Also, im Radio?
Ja, und das, ja, wirklich so in so einem Regionalradio. Und das war dann tatsächlich der erste Zweier, war so ein Silberner für so ein CL war das sogar, vor Facelift für 500 Mark
Wahnsinn.
Damals.
Ja.
Der war silber und innen blau, also heute eine geile Kombi eigentlich.
Ja.
Hätte ich gern wieder, aber ja, der ging halt dann irgendwann, weil der war ein Auto, das ursprünglich kein Cut hatte und dann auf UCUT umgerüstet wurde und trotzdem halt noch sehr viel Steuer war sehr teuer, Versicherung auch und dann habe ich den, glaube ich, nach Rumänien verkauft. Und da wird er heute noch fahren, glaube ich.
Wie kamst du zu deinem ersten alten Auto?
Das erste alte Auto, das lief schon immer mit, weil ich habe tatsächlich als Junge, ich weiß leider nicht mehr ganz so alt, wie alt ich da war, einen 67er Standard-Käfer bekommen. Den wollte ich so halt, wie man so ist, so als Kind, dann hat man halt die VW-Zeitschriften und dann will man halt sowas machen. Aber der war halt damals schon.
Wie alt warst du da?
Vielleicht 12, 13.
Wie bist du da auf VW-Zeitungen gekommen?
Ja, gab es am Kiosk. Wir hatten halt Schule, Nachmittagsschule halt dann, also meistens Werken hieß es dann. Und dann sind wir in der Stunde, die wir da hatten, in die Stadt gegangen und haben uns halt Zeitschriften gekauft. Weil heute hast du das ja alles übers Handy. Klar. Früher gab es ja Zeitschriften. Genau. Und da auch immer die Oldtimer-Markt und so und geschaut, was da so gibt. Gerade so, wenn man dann mit Mopeds anfängt, dann brauchst du mal einen Vergaser. Das gab's ja alles nicht, eBay und den ganzen Mist. Genau, und dann waren wir halt auf diese alten Medien angewiesen. Und genau, und dann haben wir dann den 67er Käfer, der hat damals 100 Mark gekostet, das weiß ich nicht. Ich habe sogar noch den Kfz von dem Auto.
Wahnsinn.
Typenschild sogar noch. Aber der war halt damals für mich als Junge unreparabel, also keine Chance. Ja. Und ich habe das Auto dann abgegeben und danach gab es tatsächlich einen Opel Manta. So. Das waren aber nie Autos, die so auf der Straße waren, sondern die hatte ich halt immer und das waren halt so meine Projekte. Da hat man dann so mal rumgeschliffen, ja, und was man jetzt so macht.
A oder B Manta?
Und ein B war das, ein hellblauer.
Okay. Ich werfe mal ganz kurz ein, weil Georg uns gefragt hat, wo hast du die VW-Zeitung hier gehabt? Das muss gewesen sein, so Ende 90er Jahre war das dann, ne? So 95 bis 99, diese Jahre, die du gerade beschrieben hast, ne?
Ja, genau, so in der, genau, Zeit.
Ne?
Ja.
Also, das war noch vor.
Da gab es die VW Speed.
Genau, VW Speed und VW City gab es damals, genau. Ultraman Magnus, ja, genau, war da, gab es, na klar. Aber ja, das Internet war nicht so groß, wie es denn wurde. Das Internet wurde größer als so 2000, ne? 2001. Da wurde das Netz dann einmal größer, ne?
Ja.
Deswegen.
Also, ich habe das gar nicht so hart mitbekommen, weil ich war also bei uns auch immer der Letzte, der WhatsApp hatte, der Letzte, der ein Smartphone hatte. So.
Klar.
Mich hat das einfach nicht so interessiert. Klar. Das ist auch heute noch so, ich mache lieber was in Real Life, als wie, dass ich sage, ich sitze jetzt 2 Stunden am Handy. Ja. Das mache ich natürlich, muss ich fast mittlerweile, leider, aber ich mache es halt jetzt meistens nur noch abends. Okay. Also,
aber du warst bei deinem Projekt, ja, Autos, die du so geschraubt hast, ohne dass sie auf die Straße kamen. Einfach Übungsprojekte.
Ja, so kann man das sagen. Und ich habe dann tatsächlich diesen Manta, weiß ich noch, gegen den C-Kadett getauscht, der deutlich besser, ja, war. Den habe ich aber jetzt wirklich letztes Jahr erst verkauft. Kein Scherz.
Wahnsinn.
Okay.
Cool.
Ja, ich hatte bis vor kurzem 54 Autos.
54?
Oh, ja.
Boah, Wahnsinn.
Aber es sind jetzt gut 10 weniger. Also ich bin da gerade ein bisschen, das ist einfach zu viel.
Ja.
Also als junger Mensch denkt man immer, man hat unendlich Zeit. Und das mache ich halt dann irgendwann und irgendwann merkt man dann, dass das halt einfach nur so eine Blase ist. Also
ja,
da kommt dann sowas wie der Käfer und das interessiert dich halt dann mehr oder bockt dich mehr und dann machst du halt was anderes und da bleibt halt was anderes liegen. Und so kam halt Auto für Auto hierher und war auch schön, die zu haben. Und jetzt ist es halt Zeit, dass das halt geht. Und
ja. Wie, du hast ja dann scheinbar ziemlich viel Opel gehabt.
Ja, auch immer noch.
Und wie kam das zum Käfer?
Ja, das mit dem Käfer, das war tatsächlich so eine, wie sagt man so schön, halt mal mein Bier-Aktion, ja, so. Obwohl ich gar kein Bier trinke oder generell nichts mehr trinke. Aber es ist halt so, dass ein Freund von mir, ein Freund und Bekannter, die fahren immer die Dakar mit einem Peugeot 504 und die haben noch so einen Land Rover, mit dem sie halt auch so diverse Rallyes fahren. Und die haben halt dann mal wieder so eine Nacht gehabt, wo sie dann Getriebe umgebaut haben und ich war da zufällig dort und habe halt dann mitgeholfen und da war es dann sehr spät schon, ich glaube so 1 Uhr, 2 Uhr morgens und dann sind wir halt irgendwie auf das Fahrgestell, das bei dieser Werkstatt vor der Tür stand, so abgedeckt mit Folie, sind wir da irgendwie draufgekommen, weil ich gemeint habe, so für mich so, ich frage den jetzt mal, ob er das abgeben will, weil ich würde mir das gerne in die Werkstatt hängen, so als Deko-Teil irgendwie. Und das lag halt da und ich habe halt gesagt, hey, was machst du eigentlich mit dem? Und dann hat er gemeint, ja, er wird es vielleicht mal in eBay reintun, weil es war doch ein 56er Fahrgestell, nicht so uninteressant und auch nicht schlecht.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann könnte man noch schnell in den Wald fahren und den Käfer, den ich da halt schon wusste seit Kindestagen, den da so gesehen oben drauf werfen und dann vielleicht gibt es halt mehr Kohle dafür. So. Und dann hat der halt gemeint, ja, wie, da gibt es einen Käfer im Wald? So, ja, da gibt es sogar mehrere. Und dann, ja, er will das sehen. Und ja, dann sind wir halt da mal hingefahren und er musste dann weg auf diese Rallye eben. Und ich habe halt dann gesagt, ja gut, ich fange jetzt einfach mal an, das auszubuddeln. Und sehen wir halt dann, wenn er wieder zurück ist, mit was wir es dann wegtransportieren. Ja. So.
Mhm.
Weil es war halt so gedacht, es sollte halt dort zu ihm hin. So eigentlich tatsächlich so als Deko oder
ja,
fahrende Deko, irgend sowas halt. Also es war nie gedacht, dass dieses Auto irgendwie wieder auf die Straße kommt. Und ja, gesagt, getan, ich bin dann dahin und eine Freundin von mir damals hat da mitgeholfen irgendwie, das Auto dann ausgebuddelt. Da habe ich mir sogar beim Buddeln so gedacht, hey Junge, was machst du hier eigentlich? Wieso tust du das so? Und ja, ich habe es dann wirklich ausgebuddelt, habe es sogar mit Hilfe meines Bruders dann geschafft, das Auto auf Räder zu stellen, also die Bremsen abgezogen und ohne Bremsen Inhalt wieder die Trommeln dran und ja, Räder drauf und dann stand es da auf Rädern, rollbar, lenkbar.
Ja. Aber erzähl mal, also du erzählst es jetzt so, da stand ein Käfer im Wald. Woher wusstest du, dass der da steht? Warum hat den noch keiner wegtransportiert? Du wohnst ja im Bayerischen, wahrscheinlich sehr ländlich. War das tief im Wald? War das, also wieso hat das vorher noch keiner, ich meine, heutzutage weißt du ja selber, da ist das Ordnungsamt sofort zur Stelle und sagt, das muss weg.
Ja.
Warum stand es da?
Also es ist halt so, das ist, ja, es ist nicht nur Bayern so, sondern das ist halt allgemein. Es gab, also ich habe mich damit informiert, warum ist das so, weil mich das halt selber interessiert und das ist ja auch kein Einzelfall, das liegt ja überall rum, das Zeug. Also es ist halt so, ich habe dann hier herausgefunden, dass es bis 1973 schon mal keine Müllabfuhr gab. Also das musste ja irgendwo hin, der Müll so. Mhm. Und dann hat halt jeder, ich will das jetzt nicht, weiß nicht, wie ich das formuliere, aber man wird halt hier sagen, jeder Bauer hatte so eine Müllgrube, so eine private. Ja. Also, und da kam halt alles rein. Und wenn es ein Kühlschrank war, ein Auto war, ein LKW war, also, und das Krasse ist, wenn du dich mit dieser Thematik ein bisschen auseinandersetzt und mit älteren Leuten sprichst, dann sagen die, ja, die haben das mal mit den Klippen runter und dann wurde dann nochmal nachgeschüttet, also LKW-weise Kies runtergeschüttet, dass das halt einfach weg ist. Mhm. Und ich weiß auch ganz viele Stellen hier, wo man das auch wirklich in der Natur sieht, dass hier ein Loch einfach aufgefüllt wurde oder so eine, ja, so eine Schneise halt einfach zugefüllt wurde, weil da Bäume rausstehen, wo man keine Wurzeln sieht, also kein Wurzelansatz, also da ist was drunter und das war halt einfach Müllbeseitigung.
Ja, verrückt.
Und manches ist halt zugeschüttet worden und manches halt nicht. Und in dem Fall halt nicht.
Und wie lange kanntest du, wusstest du, dass der Käfer da steht?
Ich würde auch sagen, da war ich noch mit dem Fahrrad unterwegs.
Okay. Ja.
Wow.
Also das Krasse ist ja, dass da von einem Kumpel von mir die Oma in der Nähe wohnt und dadurch sind wir da halt dann immer wieder mal hingekommen. Mhm. Ja.
Toll, echt toll.
Für die, die das Auto nicht kennen, also das sind wahrscheinlich nur wenige, weil den Waldkäfer kennt man, also zumindest in der Szene mittlerweile, genau, und du warst ja auch im Fernsehen damit und so. Mhm. Und erzähl nochmal, was für ein Zustand war das Auto? Was für ein Baujahr? Was hast du da vorgefunden im Wald?
Boah, der Zustand von dem Auto, der war ja eigentlich grausam. Also aus damaliger Sicht würde ich sagen grausam. Mhm. Heute sehe ich es anders, weil es ist so, wenn du einen Käfer restaurierst, musst du immer so, sage ich mal, die unteren 20, 25 Zentimeter machen. War bei dem auch so und halt ein bisschen was on top. Also ich musste den Vorderwagen wechseln und so Kleinigkeiten. Aber was heißt Kleinigkeiten? Also auch nicht, aber ja, es ist schon, also es ist ja immer alles machbar. Also es ist halt immer nur die Frage, habe ich Bock dazu oder nicht? Mhm. Genau. Der Zustand, aber für einen normal denkenden Menschen würde ich sagen, das kann man nichts mehr machen damit. So.
Wollte ich gerade sagen, wenn man die Fotos sieht oder die Videoaufnahmen auch sieht, dann denkt jeder normale Mensch, das ist vorbei. Ne? Und das war auch eine lange Zeit so eine Denke. Also auch das, was du gerade sagst, dieses 20 cm und wegschneiden, das war für viele Autos früher mal der Tod, für viele Käfer das früher der Tod. Ne?
Ja.
Alle gesagt, die kommen, die letzten 20 cm fehlen, dann können wir auch oben das Dach abschneiden, deswegen wurden früher viele Faltdächer gestartet und sowas. Ne? Dann hat man gesagt, komm, das Faltdach nehmen wir noch mit, die Rest schmeißt du weg und in deinem Fall ist der Wagen überlebt, das ist schon toll. 59er Käfer mit Winkern und allem drum und dran. Das ist ja auch ein wirklich tolles Auto eigentlich, ein tolles Modell.
Na, 58
ist das, genau.
Also der hat noch das nicht geschüsselte Lenkrad sogar. Genau. Was halt ziemlich geil ist, ist, dass er, also weggeschmissen wurde, bin ich mir ziemlich sicher, weil er überschlagen ist. Mhm. Also das Auto hat sicher eine Rolle gemacht und was am Anfang mir gar nicht so aufgefallen ist, aber später durchs Schlachten anderer Autos, weil ich habe ja nochmal einen weiteren 58er zerlegt wegen dem und einen 66er. Die waren halt alle an denselben Stellen kaputt, wo der komischerweise gut war. Hm. Mhm. Also zum Beispiel da der Bereich über den Drehstab hinten, der war auf beiden Seiten, auf der rechten Seite eigentlich wie neu.
Ach, witzig.
Das habe ich auch wieder eingesetzt tatsächlich. Ich habe auch viele technische Sachen, also zum Beispiel Lenkgetriebe ist original. Am Getriebe sind wir gerade dran. Das Getriebe ist innen in einem super tollen Zustand, aber ist es leider außen das Gehäuse halt kaputt, weil das lag ja in der Erde und das ist halt unten, hat sich das aufgelöst. Ja. Aber ich möchte halt jetzt irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, so gesehen, die Getriebehälften einfach gegen andere tauschen und das Original Innenleben des Käfers da wieder rein.
Das ist echt ein wahnsinniger Irre.
Ja.
Was ich dazu gerne noch
so. Naja, ich will halt schon schauen, dass, sag ich mal, die Prozent Satz bei dem Auto, was Originalteile betrifft, sehr hoch ist.
Wahnsinn.
Also möglichst.
Ja, das will ich ganz gerne mal anmerken. Du bist ja Autodidakt, ne? Du machst das alles, du hast das alles selber beigebracht, ne? Du bist kein Metallverarbeiter, du bist kein Mechaniker oder sonst irgendwas. Du machst das alles autodidaktisch, ne? Das finde ich absolut faszinierend. Ganz, ganz toll.
Ja, Schuld sind tatsächlich der Typ, den ich vorher erzählt habe, der da Dieter K. immer fährt. Den kenne ich halt auch schon seit Kindestagen an und der hat uns halt so als Kinder immer gesagt, ja, wie man beim Moped Schwimmer kann man sauber macht. Ja. Und und viele solche Leute, also die dann uns, weißt du, wenn du dich in solchen Kreisen bewegst, dann kommt der eins zum anderen. Ja. Das ist genau, und irgendwann hat mir tatsächlich, ich hatte mal so ein Zekaret, den habe ich sogar immer noch, so ein Zekaret City. Gekauft, 1 Euro, also einen obligatorischen Euro, dass es einen Kaufvertrag gibt, weil das Auto war damals angemeldet, wo ich es gekauft habe. Und dann musste was geschrieben werden und habe das Auto dann nach Hause gefahren auf Achse und habe es in die Werkstatt, habe es meinem Bruder gezeigt und habe gesagt, boah, du musst mir da helfen, das schweißen, weil ich konnte damals noch nicht schweißen. Und er hat dann gesagt, boah, ich habe die Kotflügel abgebaut und hat gesagt, boah, das kannst du selber schweißen, das ist Müll, da braucht man nicht mehr anfangen. Aber mir hat das Auto also getaugt, weil es außen weiß ist, innen rote Sitze hatte und dann auch noch ein J ist, also ein seltenes Modell tatsächlich. Und dann habe ich mir das ein bisschen zeigen lassen, wie das jetzt ungefähr geht und habe das dann halt selber geschweißt tatsächlich dann schon. Super. Aber was ich vorher schon immer gemacht habe, ist die Bleche selber zuschneiden. Also so, dass mein Bruder die nur einschweißen musste, aber der hatte halt da einfach keinen Bock drauf und eigentlich war es eh ganz gut, weil so konnte ich es halt dann selber und dann konnte ich es auch so machen, wie ich es will.
Genial.
Weil ich habe damals schon alles auf Stoß eingeschweißt und.
Genial.
Jo.
Wow, Hut ab von der Arbeit. Ganz, ganz toll.
Danke.
Wie kam das denn oder wann ist dieses Projekt Deko Käfer zum Projekt fahrfähiger Käfer geworden?
Ja, das war der Fluch der Zeit, weil da ging ja diese Corona-Geschichte los. Mhm. Und das Auto musste ja, wenn es dann eine fahrende Gartendeko werden sollte, es doch ja einigermaßen stabil sein. Und wobei man ja sagen muss, das hat sich sehr schnell geändert in der Form, wo ich dann gesehen habe, hey, Schweller sind billig, das kann man schon geil machen irgendwie. Und wie soll ich sagen, es stand dann schon in der Werkstatt so. Und dann war halt eben diese Zeit, wo man nicht so richtig wusste, wie geht's jetzt weiter. Ich habe dann, viele andere Leute haben dann in Deutschland, hört man immer so, Klopapier und Nudeln gekauft, verstehst bis heute nicht. Ich habe dann Schweißgas und Blech gekauft, Benzin und Diesel war ja alles billig. Und habe mich halt dann mehr oder weniger gedacht, wenn ich mich da jetzt einigeln muss und baue bis zum Schluss dieses Auto, ist mir eigentlich auch egal. Und dann kam das tatsächlich, dass das Auto irgendwie fertig wurde und auch so, dass ein Bekannter von mir eben mal da war, der beim TÜV arbeitet und ich dem das mal erklärt habe, so, ich will das Auto auf die Straße zurückbringen und er hat dann gemeint, boah, was willst du dir da antun? Aber er hat dann schon irgendwie, ich habe ihm schon zu verstehen gegeben, ich meine es echt ernst ab da hier und was muss ich machen, dass ich es auf die Straße kriege und vor allem so, dass es optisch so bleiben kann, weil das Interessante an dem Auto ist es ja, dass es ist.
Das ist ja das Spannende. Das ist, genau. Du hast ja tatsächlich die ganzen Bleche, die du eingespeist hast, hast du ja wieder so lackiert, dass sie aussehen, als ob sie alt sind. Genau. Ne? Man sieht ja gar nicht, dass da neue Bleche drin sind, sondern es sieht ja alles wieder so aus, als ob es alt war oder alt ist.
Genau.
Und das,
ich habe sogar, dass ich dich unterbreche, ich habe sogar die von der linken Seitenwand, das, was ich abgeschnitten habe, also das, was zu rostig war, habe ich mir dann später auf das neue Blech wieder gelegt und habe das dann mit dem Bleistift die Bruchkante nachgezeichnet. Und habe das dann so wieder hinpatiniert, dass das aussieht wie vorher. Und sogar auch die Kratzer wieder dazu, die diese Dachziegel da verursacht haben, die neben dem Auto lagen. Also das ist wieder eins zu eins, so wie es vorher war. Bloß halt mit Substanz.
Ja, du hast ja auch so, du hast die Rostpartikel aufgehoben. Ne? Du hast ja aus Rostpartikeln hast du ja eigene Farbe gemacht, wenn man so will. Ne? Du hast sie wieder aufgeklebt. Ne?
Ja, genau. Ich habe es halt mit echten Rost.
Sie aufgeklebt.
Das tatsächlich mit Obertrol vermischt. Ja. Weiß nicht, ob man das so sagen darf. Und deshalb dann praktisch da wieder aufgetragen. Aber ich habe halt, die Grundierung halt schon richtig gewählt von der Farbe her, dass das halt passt einfach.
Und so kam es doch dann auch, dass du einmal gemerkt hast, diese Patina-Geschichte, ist ja auch so eine Sache, wo fängt Patina an, wo hört Patina auf, aber du bist damit einmal auf die Sache reingekommen, da gibt es ja noch so ein paar mehr Leute, die sowas machen, ne? Und da gibt es diesen recht bekannten Studienrat mittlerweile aus Berlin, der diesen Opel Caravan fährt, der ja
Ja, genau. Den kenne ich auch
genau, gut. Genau, den kennst du sehr gut, genau. Und der hat sein ganzes Leben schon diesem einem Auto gewidmet eigentlich. Das ist ja ein Lebensprojekt für ihn, ne? Ein Auto patinieren zu lassen, also mit Absicht verwittern zu lassen, um einfach zu gucken, wie lange kann ein Auto halten. Ne? Das, genau. Und so bist du ja auch so in diese ganze Sache reingerutscht ein bisschen, hast dir selber überlegt, Mensch, das ist so mein Thema.
Ja, das stimmt tatsächlich. Das Verrückte ist, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ich habe dasselbe Auto wie er. Also ich habe einen 56er Opel Olympia-Rekord, aber kein Kombi, sondern eine Limousine. Mhm. Und das Auto ist genauso abgefuckt, wie ich es bekommen habe. Das war mein erstes Patina-Auto, weil das war das erste Auto, das ich in die Hände gekriegt habe, wo ich wusste, ich kann es nicht renovieren. Das ist unmöglich. Du kriegst nichts dafür. Du müsstest alles neu verchromen lassen. Das kostet ein Vermögen und das macht auch keinen Sinn, weil das Auto schön hässlich ist. Also, sorry, wenn mir das Auto jemand in neu lackiert schenken würde, würde ich sagen, nee, ich habe keinen Bock drauf. Das ist einfach nur, weil es so ist, wie es ist. Und dann ist mir der wieder eingefallen, weil ich habe tatsächlich, ich glaube, 97 oder, also wir sind dann mal drauf gekommen, dass es 97 sein muss, weil da gab es einen Bericht in der Oldtimermarkt über ihn, dass ihm die Karre abgemeldet wurde. Einfach die Polizisten, das kennt man ja. Und da habe ich das Auto das erste Mal gesehen. Und irgendwann, wo ich dann selber diesen Opel bekommen habe, ist mir der Mann wieder eingefallen. Und dachte ich mir so, war vielleicht, gibt es den ja noch irgendwie. Ja. Gell? Und habe dann tatsächlich im Internet ein bisschen recherchiert und wirklich ein Video in YouTube gefunden. Das war 2012, ist das aufgenommen worden. Und dann dachte ich mir, Halleluja, die Karre gibt es immer noch. Und dann hat er in dem Video ihm gesagt, wo er arbeitet. Mhm. Und dann habe ich da einfach eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, ja, ich bin der und der. Ich habe dieselbe Karte, ob wir da mal irgendwie quatschen könnten. Und dann war das halt erst so ein bisschen so auf Distanz irgendwie so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, also wenn ich meine Karte fertig habe, dann ist das Erste, was ich mache, ich fahre nach Berlin hoch und besuche. Und dann hat er das eigentlich, glaube ich, auch erst nicht so ernst genommen. Und ich habe halt dann immer ihm Fotos geschickt, wie weit ich schon bin und hin und her. Und habe das dann auch gemacht. Also wir sind dann wirklich mit diesem Auto, ich glaube zwei Wochen, nachdem ich es angemeldet habe, einfach nach Berlin hochgefahren. Und er hat uns dann einen Parkplatz organisiert vor seinem Auto. Das ist da in Berlin, wo er wohnt. Echt eine Challenge, da einen Parkplatz zu kriegen. Und so gibt es wirklich ein Foto, wo diese zwei Autos hintereinander bei ihm da auf dem Parkplatz stehen. Ja. Und durch das ist halt auch eine Freundschaft entstanden mittlerweile. Und irgendwann war ja die Geschichte, er hat ja gesagt, das ist ein Versuch, dieses Auto. Wie lange hält ein Auto? Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, war der Versuch 2022 eigentlich zu Ende, weil da war ein Rahmenbruch. Also die Laura und ich, wir sind mit dem Auto noch gefahren und da war es dann so, dass sich sogar der Beifahrersitz, also wenn du gebremst hast, hat sich der Beifahrersitz gehoben.
Oh Gott. Okay, dann ist es vorbei.
Ja, weil ich ihm gesagt habe, er soll das Auto, nee, anders war es. Das Auto stand, glaube ich, 22 auf der IAA in München, wurde das ausgestellt. Und dann hat er mich angerufen und hat gefragt, hey, du, kann ich das Auto eine Nacht bei dir unterstellen, weil er will sich in München auf dem Anhänger irgendwo ungesichert irgendwo stehen lassen, weil in die Tiefgarage konnte das nicht mit runternehmen. Und dann hat er mir die Karre vorbeigebracht und dann habe ich die Gunst der Stunde ergriffen, habe das Auto mega geil fotografiert, also in einer anderen Location, wie es sonst möglich ist, weil das kann niemand sonst. Und dann habe ich halt auch mal drunter geguckt und habe mir gedacht, fuck, Alter, das Auto ist wirklich nur zusammengeflickt und eigentlich tot. So. Und dann habe ich ihm aber angeboten, wenn er das reparieren will, würde ich es machen. Und das hat er dann nicht vergessen und hat sich dann tatsächlich gemeldet und hat das Auto auf dem Anhänger, hat sie runtergekarrt und dann war es, glaube ich, 3 Monate hier. Ich habe sogar, oder 4 Monate, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe sogar die Pflanzen, die auf dem Auto wachsen, gegossen mit so einer Pumpspringflasche, dass das nicht kaputt geht. Ja klar, sehr schade, wenn es kaputt geht. Ne? Und habe halt dann wirklich da den Rahmen repariert. Und mein Glück war, dass ich dann sehr viele Kartonschablonen von meinem Auto machen konnte. Und dadurch konnte ich es reparieren.
Genau,
und jetzt ist es so, dass dann der TÜV 22 bestanden wurde ohne Probleme. Dann jetzt auch mittlerweile wieder neu.
Perfektes Team, cool.
Genau.
Was mich interessiert, um nochmal auf den Käfer zu kommen, du hast ja gesagt, du hast mit dem TÜV-Prüfer mit deinem gesprochen, was du machen musst, damit das wieder zugelassen wird. Wie ist denn der mit dem Thema umgegangen? Weil Patina ist ja prinzipiell, also laut Charta, Pariser Charta, ist das ja an sich das wertvollere Auto als ein neu lackiertes Auto. Aber es gibt ja trotzdem, also genügend Prüfer, die sagen, das Auto ist zu paniniert, kriegt auf jeden Fall kein H-Kennzeichen. Wie war das? Was hat er von dir, was hat er gesagt, was sind die Bedingungen, damit du das auf die Straße bringen kannst?
Okay. Also seine Bedingungen waren natürlich, er hat jetzt sehr viel schnell bemerkt, dass kein Warnblinker vorhanden ist und. Also Beleuchtung ist ihm sehr wichtig.
Klar, auf jeden Fall.
Haben wir dann auch umgerüstet, die Blinkergeschichten, den Winker funktionierend gemacht, also Winker öffnend und blinkend. Das wollte er, dass der nicht aufklappt und leuchtet wie original. Das geht nicht, das ist scheinbar nicht legal. Ja. Das war ihm halt wichtig, dass ich das so baue. Und ja, dann das Thema Patina. Ich habe ihm halt dann gesagt, ich hätte das Auto halt einfach gerne so, wie es ist. Weil erstens mal ist es so, dass hinten oben auf dem Dach ist ein Name eingeritzt von einem Freund von mir, der ist auch immer noch so drin. Und das würde ja alles verschwinden, wenn man das Auto...
Das hat das Kind noch eingeritzt, also.
Ja, genau. Tatsächlich steht auch immer noch Max drauf, der Klassiker.
Geil, okay.
Ja. Und es ist auch so, dass das Auto für eine Neulackierung einfach gar nicht geeignet ist. Also das wäre zu viel flächiger Rost, den man wegmachen oder wegschneiden müsste, sodass am Ende von dem Auto gar nichts mehr übrig bleiben würde.
Ja.
Also das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Und so, dass es eine haltbare Lackierung wird, weil so fällt der, weißt du selber, wenn du auf Rost spachtelst, lackierst, das fällt nach zwei Wochen wieder ab. Das ist einfach so. So, und jetzt ist es halt so, dass ich halt zu ihm gesagt habe, ich hätte das gern so. Und ob wir das irgendwie umsetzen können, dass das halt von mir aus mit H-Kennzeichen funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, wenn er gesagt hätte, er kann mir kein H machen, hätte ich es auch akzeptiert, dann müsste ich halt viel Steuer bezahlen. Wobei ich ja ehrlich sage, ich fahre mit dem Auto verdammt viel. Also ich bin, ohne Scheiß, jetzt angemeldet ist, seit eben Mai 22, also sogar noch im April 22 haben wir es angemeldet, bin ich jetzt irgendwas mit 36.000 Kilometer gefahren. Wahnsinn. Und das Auto steht aber im Winter.
Wahnsinn.
Und ich habe nicht nur ein Auto. Ja.
Wahnsinn, ich habe meinen Bus seit 30 Jahren und ich bin damit 40.000 Kilometer gefahren in 30 Jahren.
Ja, aber das ist auch gut.
Ja,
es wird bewegt.
Das ist unfassbar.
Ja, nee, auf jeden Fall war das schon ein bisschen Überzeugung. Und es ist halt so, der Typ, der ist eigentlich ein BMW-Fan und der hat so eine E30, E34, schöne Autos. Und ich bin also der Einzige, der das schweißen darf. Also, weil ich sie mal genauso hinbaue, wie es original ist, mit Stoß einschweißen. Und weißt du, der ist halt auch so ein Detailfetischist und... Ja, und das macht ihm halt keiner. Und wenn, dann halt unbezahlbar sind.
Also,
das ist halt immer so ein Geben und Nehmen.
Du musst
immer
den richtigen Prüfer haben, der dich und deine Philosophie, das Auto versteht einfach, ne? Der dann einen Sinn für hat, einen Blick für hat, vielmehr für so ein Auto.
Ja.
Und das ging dir auch das weiter, ne? Also ihr habt den Waldkäfer fertig bekommen und ihr wart auf Maikäfer treffen und so weiter, ihr fahrt mit dem Auto. Und vor 3 Jahren mit einmal kam ihr auf die Idee, wir brauchen mehr. Ihr seid ja so Reisende ja auch. Ihr habt auch einen T3-Bus, mit dem ihr reist. Und also ich sag jetzt, deine Freundin Laura und du.
Richtig.
Und dann kamt ihr auf die Idee, wir brauchen einen Bus. Und vor 3 Jahren kam ein Bus in euer Leben. Der Waldbus.
Also ganz sowas nicht. Ein T3 hatten wir ja schon. Mit dem erleben wir auch viel, machen viel. Urlaube vor allem, waren wir in Albanien in den Bergen und der kriegt auch seine Kratzer und Beulen dadurch, darf schon auch seine eigene Patina entstehen, so. Genau, und dann kam halt der T1 und das ist ein 56er Winkerbus, der im Wald stand, 50 Jahre vermutlich, also ziemlich genau, also ja, genau kann man es nicht sagen.
Aber wieder so eine verrückte Geschichte, also wieder ein Waldfund kommt zu euch, verrückt.
Ja, eben durch diesen BR-Bericht hat der Hermann das gesehen und der wollte dann Kontakt zu uns und das klappte dann auch und wir sind dann dorthin gefahren. Also das Lustige war, dass die Laura und ich für diesen Tag, wo wir da hingefahren haben, eigentlich Festivalkarten hatten und wir haben das einfach sausen lassen.
Nein.
Wir haben gesagt, wir fahren da jetzt hin und holen den Bus oder schauen den Bus an. Sind wir tatsächlich mit dem T3 hingefahren.
Wie weit war der von euch entfernt? Eine Stunde?
Das waren so rund 200 Kilometer.
Okay.
Aber in Deutschland.
Ich wollte gerade sagen, von euch 200 Kilometer, wo soll denn das sein? Das ist doch schon.
Das war in Weiden in der Oberpfalz in der Nähe.
Okay.
Und ja, wir sind halt dann dahin und haben uns das Auto angeguckt und da muss ich halt ehrlich sagen, keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe oder uns gedacht haben, wir nehmen das Auto, also wir nehmen das wirklich ernsthaft so. Ja, wir haben es aber dann wirklich gemacht. Also ich bin dann später nochmal hin und haben halt dann diese Bergung ein bisschen vorbereitet. Also erstmal ums Auto rum aufgeräumt. Der Hermann hat dann tatsächlich den Weg wieder gemacht, weil wir wussten schon, der Bus ist ziemlich schlecht und es könnte sein, dass er bricht.
Ja.
Und dann haben wir den Weg etwas eingeebnet, weil die Straße, die da mal runterging, die gab es eigentlich nicht mehr.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Und die Straße ist, das ist eigentlich total verrückt, wenn man dann wieder so ein bisschen in der Geschichte des Autos forscht, ist, dass das tatsächlich Bestandteil von der Fischzucht war.
Okay.
Also dort lief ein Bach vorbei und der wurde mal aufgestaut und da hat man dann Fische gezüchtet irgendwie und da war das halt so der Unterstand dazu. Und später wurde es dann nochmal irgendwie genutzt, so als Partybude für Jugendliche. Ja, wirklich. Ja. Und dann ist nochmal irgendwie so eine Geschichte überliefert, dass da wohl mal irgendwer seine Frau da betrogen hätte, also mit jemandem,
ja,
und unten sich dann mal getroffen haben. Ja, genau. Genau, und dann lag es halt so gute 30 Jahre einfach brach. Also da hat dann, oder länger, hat keiner was gemacht, weil das ist tatsächlich ein Wald, der sich ein bisschen sich selber überlassen wird. Also da fährt man nicht einfach rein und schneidet einen Baum raus, sondern das fällt um und bleibt liegen. Mhm. Wäre auch so gewesen, dass schon beinahe ein Baum drauf gekracht wäre, tatsächlich. Und da hat der Hermann dann kurz vor der Bergung wirklich als Sicherheitshalber einfach weggeschnitten, weil er gesagt hat, nee, es wäre jetzt schade, wenn den jetzt jemand holt und dann kracht der Baum wirklich drauf. Ja. Genau, und dann haben wir halt den Tag X da geplant, wollen wir den holen. Und das war dann auch gar nicht so easy, weil du kannst dieses Auto in den Zustand nicht einfach auf den Anhänger packen. Also ja, du kannst es nicht auf einen offenen Anhänger, du brauchst was Geschlossenes. Und das war dann echt schwer, einen Anhänger zu finden, der 2 Meter Lichtemaß hatte. Und halt so einen Bus reingeht.
Das glaube ich.
Ja.
Das glaube ich.
Ja, und den haben wir dann auch gekriegt von so einer Oldtimer-Renovierung und die fahren dann normalerweise High-End-Autos rum und der Anhänger, der war 15 Jahre alt und sah aus wie neu und dann tun wir da unseren Dreck rein. Also, wir haben den tatsächlich zum Schluss gewaschen, gesaugt. Klar. Also der Anhänger, den mussten wir wirklich wieder picobello sauber zurückgeben.
Weil wenn man sich das Video anguckt, sieht man das. Ihr habt den Bus dann nach Hause gebracht mit allen Laub und allen Kram, der da drin war.
Ja, genau.
Und das alleine finde ich ja schon cool, weil wenn man sich das Video mal anschaut, können unsere Zuhörer gerne mal tun, oder sollten sie mal tun. Da sieht man, wie du und Laura eben halt in diesem Bus rumkrabbelt und ihr guckt euch jeden kleines Kronkorken und egal was ihr da findet, guckt euch das mal an und hebt es auch erstmal auf. Ne? Es wird nichts weggeworfen.
Ja, wir haben tatsächlich das mit Absicht so gemacht, weil ich gesagt habe, ich das Auto sauber machen und ausräumen will ich zu Hause in Ruhe, nicht dort im Wald, weil erstens mal bleibt das Ganze dann wieder irgendwie liegen. Und haben wir dann gemacht und es war echt spannend, da drin rumzuwühlen. Also das war ja auch ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit.
Absolut.
So.
Zeitmaschine.
Ja, und wir haben auch viele Sachen aufgehoben, da sind wir auch noch echt am Überlegen. Da war so für manche, die es im Video sehen, so ein bunter Teppich drin, der mit VW-Bus gar nichts zu tun hat. Und den haben wir einfach mal aufgehoben, weil wir gesagt haben, vielleicht lassen wir uns den rund zuschneiden und dann so einändeln und legen den später wieder ins Auto. Also den habe ich mal wirklich in der Waschbox komplett gekerchert. Der ist wirklich, wie das Zeug so aus den 60ern, 70ern ist, unzerstörbar. Vielleicht kommt das wieder zurück.
Ja, allein daran sieht man schon, ihr beide habt echt, ich wollte gerade sagen, eine Meise, aber ist sehr, sehr sympathisch.
Nee, den Nagel im Kopf einfach.
Super.
Einen anderen Tick irgendwie.
Absolut super.
Mit dem Auto wollt ihr ja auf Reise gehen.
Mhm,
erzähl mal ein bisschen, was habt ihr mit dem Auto, also wenn du es fertig oder wenn ihr es fertig restauriert, kann man das sagen, restauriert habt?
Ich würde mal sagen, instand gesetzt.
Okay.
Ja.
Weil restauriert ist ja dann eigentlich, wenn man wirklich alles neu macht, oder?
Ja, also genau.
So ist die Definition.
Genau, du gehst dir da genauso vor wie beim Waldkäfer auch, ne?
Ja, genau.
Du gehst genauso vor, du hältst möglichst viel bei der Sache.
Genau, bloß muss ich dazu sagen, wird es ein bisschen weniger wie beim Käfer sein, weil der Georg hat schon gesagt, wir wollen mit dem Auto auf Reise gehen und beim Käfer ist es so, der Käfer fährt überwiegend auf der Straße und der Bus wird gebaut für, wir wollen auch mal ins Gelände fahren.
Genau, der Käfer
ist tief,
ich muss,
genau, und der Bus bleibt hoch.
Genau.
Und wir wollen halt das Auto so bauen, dass es halt maximal stabil ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht jedes Fetzen Originalsubstanz da wieder einbauen, weil es einfach zu schlecht ist.
Klar.
Und es ist auch leider so, dass zum Beispiel das rechte Seitenteil, das ist so dünn, da kann ich, wenn ich mit dem Finger, egal wo ich hindrücke, drücke ich durch.
Mhm.
Und das macht dann halt leider keinen Sinn mehr, das weiterhin zu da einzuschweißen, weil vor allem ist es so, dass das halt ein Riesen-Act ist, weil du musst ja trotzdem die Substanz, die ganzen Streben, alles drunter neu haben und dann machst du außen Blech drauf. Das ist eigentlich wirklich auch nicht in meinem Fall wert, das da drauf zu setzen.
Ja.
Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, wird er zum Schluss so grundsätzlich aus 4 verschiedenen Bussen bestehen.
Ja.
Also inklusive Rahmen wurde geändert, weil der Rahmen ist, das ist auch so eine absolut schade Geschichte, weil das Auto hat wohl in den frühen Jahren, wo es neu war, einen heftigen Unfall gehabt. Deshalb ist auch die linke Seitenwand neuer wie die rechte. Und wir haben dann gedacht, wir stückeln nur den Rahmen vorne neu an, weil eigentlich nur der vordere Teil kaputt ist. Aber beim Zerlegen haben wir dann gesehen, dass leider die Hinterachse im Rahmen schief sitzt. Also der hat richtige Falten, wo das richtig komplett verschoben ist. Und das kannst eigentlich nur mehr bauen. Und dann haben wir eben Glück gehabt, dass wir vom Jens Wölfert so einen Rahmen bekommen haben für einen geilen Preis. Und da bin ich ihm heute noch übelst dankbar und auch noch den richtigen Rahmen, weil vom T3 gibt es ja verschiedene Rahmen. Ja, und da konnte man halt dann aufbauen.
Super.
Aber jetzt zum Thema Reise. Die Laura und ich, wir hatten auf jeden Fall vor, mit dem Auto, wenn er fertig ist, den schön auszubauen und dann eigentlich mal so für ein Jahr oder länger auf Weltreise gehen damit. Weil mit einem T1 hat das schon lange, lange keiner mehr gemacht. Und in meinem Kopf das richtige Auto dafür, weil ich verstehe es, ich weiß, wie es funktioniert. Es hat eine Portalachse, es hat riesig viel Bodenfreiheit. Es ist trotz Zweiradantrieb sehr geländegängig und ist optisch einfach... Finde ich das Auto.
Klar.
Ja, es ist vor allen Dingen halt auch ein Sympathieträger. Genau. Egal, wo du damit hinkommst, die Leute kommen dir einfach positiv entgegen.
Ja, das ist in Bayern so und in sonst
auf der Welt. So überall. Ja, ist so.
Ja. Wie willst du das motormäßig machen? Serienmäßig? Oder?
Motor wäre ja original ein 30 PS, das wird es nicht, weil das ist einfach zu gering. Klar. Also Empfehlung ist, ein 16er machen mit Einkanal. Das wird es auch werden. Also irgendwas mit Drehmoment, was halt von unten raus Kraft hat, weil schnell wird er mit der Portalachse sowieso nicht und will ich auch gar nicht. Nee. Ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Aber es braucht halt schon ein bisschen Kraft, weil wenn du es halt mit Wohnmobil machst und...
Ja. Klar.
Aber, wie gesagt, aber der Plan, eine Weltreise damit zu machen, ist, finde ich, aktuell politisch nicht ganz so cool. Es geht zu auf der Welt wie blöd. Wir haben uns jetzt mal gesagt, wir stecken uns jetzt erstmal kleinere Ziele, also wir machen das Auto fertig, dann wollen wir, ob er innen fertig ist oder nicht, erstmal nach Hessisch-Oldendorf, das ist meine Deadline, also das heißt 26 HO ist das Auto fertig. Also das will ich so durchziehen. Ich glaube, ich krieg's auch hin.
Ich glaube.
Es war nicht ganz allein, weil ich muss ehrlich sagen, der Lars, also Splitbus fahren, wird uns einen Motor machen.
Lars Hardacker.
Ja, genau. Ja. Der wird uns da helfen. Der hat sich da mal angeboten. Super. Und das würde ich halt zeitlich dann nicht mehr unter einen Hut kriegen. Die Karosse fertig machen, das Patinieren, das Lackieren, schaffe ich nicht. Aber ich will es halt da oben haben, weil das ist halt alle 4 Jahre nur.
Ja.
Und da wieder mit dem Käfer hoch, wäre auch schön, aber mit dem Bus wäre halt nochmal
geil. Ja, hessisch ist schon viel in den Deadline, ne, Georg?
Ja.
Ja.
Und auch ein wunderschönes Treffen, gell? Also.
Absolut.
Ja.
Wenn ich weiß, was es ist, Hessisch-Oldendorf alle 4 Jahre. Hessisch-Oldendorf, eben halt im Nordwesten von Deutschland, ein ganz, ganz tolles Treffen. Wer noch nie da war, soll dort hinfahren, soll sich das anstreichen im Kalender. Ganz, ganz toll. Nur für originale Autos, in Anführungszeichen, eigentlich nur gedacht für Käfer bis 57, also Brezel- und Oval-Käfer und für frühe Busse, Sonderkarosserien etc. pp. Und das Ganze in einem richtigen Altstadtkern, komplett dekoriert. Ganz, ganz tolles Treffen. Hessisch-Oldendorf.
Ja, wirklich, auch Schaufenster, alles, gell? Genau. Also es passt alles genau in die Zeit.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren letztes Mal mit unserem 58er überall. Also im Komplett. Wir durften eigentlich gar nicht reinfahren, aber wir haben es einfach gemacht. Ja. Wir haben es zum Schluss bei den KDF-Käfern geparkt.
Ja, da war ich so ein Riesenhingucker.
Und der fiel noch nicht mehr auf.
Da war ich so ein Riesenhingucker, keine krass. Frage.
Ja.
Sag mal, Florian, was mich noch kurz zum Bus interessiert, was habt ihr denn, also das Auto soll ja zum Reisen sein. Wie sieht es denn aus mit der Innenausstattung?
Ja, Innenausstattung ist so, ich kann mit Holz bis zu einem gewissen Punkt und dann bin ich raus. Und es ist auch so, dass es halt auch an Maschinen liegt. Und ich habe jetzt einen Freund, der wohnt am Chiemsee. Der hat uns in Schnellham, sind die viel, also Schnellham ist auch ein Erkult-Treffen in Bayern. Ja. Ziemlich weit unten ist immer mehr am Kommen irgendwie und finde ich auch cool. Und da sind halt viele aus meiner Ecke so. Und da haben wir mit einem gequatscht, der halt eben Schreiner ist. Und der hat gesagt, der wird uns da helfen, das innen auszubauen. Super. Und wir werden es halt sehr individuell bauen. Ja. Also es wird kein Westfalia Nachbau oder irgend sowas. Nee. Also das Einzige, glaube ich, was wir von Westfalia reintun, ist dieses Rock'n'Roll-Bett-Scharnier.
Ja.
Und das eigentlich nur, weil wir es haben. Genau. So wird es innen. Aber es wird noch dazukommen, ist, wir haben ja 23 mit dem T3 so einen schönen Roadtrip gemacht über Kreta, Griechenland, Albanien, keine Ahnung, und sind dann beim Heimfahren in Kroatien an so einem Lost Place vorbei. Und das war so ein zusammengestürztes Haus und da war ein schöner Fischgräbparkett eingebaut oder Fragmente davon. Und da haben wir uns halt ungefähr ausgemessen, wie viel brauchen wir für den Bus. Und haben uns das mitgenommen und das kommt tatsächlich da rein.
Echt?
Cool. Ja, kein Scherz. Das ist sogar richtig cooles Holz. Das ist kroatische Eiche. Ist sauteuer, wenn du es kaufen willst. Und hat halt eine schöne Patina, der Boden. Also der wird dann halt dünner gemacht, weil der ist halt für ein Haus ist der sehr dick. Ja. Und fürs Auto brauchst du nicht dünn. Und der ist sowieso eigentlich, ist es Nonsens, den zu reparieren, wenn man ehrlich ist. Also das ist eigentlich Müll. Aber ich finde es halt schön. Und der Hubert, der Schreiner, wird das machen. Der hat gesagt, der hilft uns da und ja, Spitzel, kommt cool. auf jeden Fall rein.
Spitzel. Was für viele VW-Leute ja immer so ein es geht ja immer so ein Stückchen weiter. Ne? Es geht ja mit dem Käfer los, dann kommt über diese Busgeschichte genau. Und wir haben ja so noch so einen weiteren Step wieder aufwärts. Und das ist eben halt immer das Thema Porsche.
Ja, blöderweise. Ja.
Das geht ja vielen oder einigen VW-Leuten geht das so. Manche finden es toll oder manche mögen das sehr. Da gehöre ich zu. Ich finde Porsche, ich bin ja ein großer Porsche-Fan. Andere sagen immer, nee, ich bleib beim Käfer und bla bla bla. Aber bei euch ist eben auch passiert. Ne? Euch ist der Porsche zugelaufen, ein 912er.
Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon mal vor einiger Zeit mit Freunden geredet, dass ich... Mei, was machst du nach dem Bus? Also die Frage kommt ja immer. Ja. Was machst du nach dem Bus? Ja, dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Ich glaube erstmal nichts, weil erstmal bin ich nicht da.
Ja.
So. Und dann war es halt so, dass ich halt schon mal irgendwann gemeint habe, ja, so ein, was weiß ich, so einen abgebrannten 356 einfach mal machen und den halt auch optisch so lassen. Ja. Und dann kam ja die Chance, dass es da ja leider in Florida, glaube ich, war es, oder? Was du gemeint hat.
Nein, ich, das war in Los Angeles, hast du
Kalifornien. Los Angeles, genau, Entschuldigung. Und da dachte ich mir, da kommt mir jetzt vielleicht die Chance an, was Abgebranntes zu kaufen, aber selbst das ist einfach teuer.
Ja, 356 und, ist für dich, ja.
Ja, und dann war es so, dass tatsächlich hier in der Ecke, in der Nähe von Rosenheim, wurde mal so eine ausgehöhlte 356 Karosserie, also ohne Fahrgestell, ohne, also einfach nur eine Hülle. Mhm. Und das lag auch irgendwo bei 8,5 so. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich, das ist einfach finanziell einfach ein Wahnsinn. Und dann hast du ja... dann hast du nur eine Hülle, klar. Verstehst du? Ich hätte dann schon 3,6 Käferboden kürzen, keine Ahnung, geht ja alles. Ist kein Thema. Aber und dann habe ich mir eigentlich gedacht, nee, finanziell, das mache ich nicht, das ist mir einfach zu dumm. Ich lasse das sein. Und jetzt habe ich es aber trotzdem so einigen Leuten halt erzählt gehabt in der Vergangenheit. Und dann auf einmal, also ich muss dazu sagen, ich habe da so einen Freund, der tut immer mit so einer Zünder-Mofa in Amerika rumfahren. Das ist kein Scherz. Und der wiederum kennt zwei Leute, also so ein bisschen ältere, so ein Ehepaar, die halt auch so VW und Porsche ein bisschen machen. Ganz coole Leute. Und die haben eben auch einen 912, zwei Stück hatten die bis vor kurzem, 914, dann ein Bahnderbus, einen normalen T1 und. Und über den Olli, der da mit dem Mofa da rumfährt, kam diese Story, ich hätte gern so einen Porsche, so einen abgebrannten oder irgendeinen abgefuckten, kam das zu den beiden?
Ganz kurz, mit der Zünder durch Amerika, ne? Die Amerikaner wissen nicht, was ein Zünder ist, ne? Oder was ein Mofa ist. Da kommt ein Deutscher an mit einem Zünder.
Für die ist das eine App.
Da steht ein ZÜ, da flippen wir komplett aus.
Da sind die raus.
Ja. Okay, und ja?
Nee. Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Der in Instagram gibt es den auch, der nennt sich Undermotorized Idiots. Ich habe auch oft einen Pullover von ihm an, weil ich finde es einfach so cool, was er da macht.
Abgefahren, muss ich mir angucken.
Ja, ich habe den kennengelernt über WhatsApp, Instagram tatsächlich, und ich habe dem einfach mal geschrieben, so auf seine Story, endlich normale Menschen so, und seitdem
cool. ist es so. Und der hat dir den Server, oder hat euch den Server besorgt? Bei den
Nee, er nicht direkt, sondern er hat es halt den beiden da mal erzählt und er hat mir auch dann den Kontakt hergestellt zu den beiden, zu den älteren Ehepaar da, und der hat dann einfach irgendwann mal aus dem Nichts, dieses Jahr im Frühjahr, ich glaube 7 oder 8 Fotos von so einem abgefuckten 912 geschickt und hat gemeint, den kannst du kaufen für 7. Und dann habe ich mir gedacht, boah, 7 ist jetzt echt keine Kohle, gell, für ein fast komplettes Auto. So. Zwar natürlich tot, aber also kein Boden mehr da, Schiebedach kaputt, was weiß ich. Aber steht in Frankfurt die Kiste, den verkauften Freund von ihm hat er
gemeint. Einmal ganz kurz für die, Sie wissen das, also ein Porsche 912 ist ein Porsche 911 mit einem Vierzylinder vom 356 eben halt. Und das sind immer diese ganz frühen 911er, also die Ur-911er, also vom G-Modell, vor diesem Faltenbike-Stoßstangenauto. Also das frühe Porsche-Modell, aber einfach nur, also das frühe Porsche 911-Modell, aber einfach nur mit 4 Zylindern vom 356. Und so ein Auto wurde euch angeboten. Ja.
Genau, so ein sogenanntes F-Modell.
Genau, so nennt man das heute ganz genau.
Kurzer Radstand sogar, 67.
Irre. Mit genau. Mit Loch im Dach und nicht, weil er ein Schiebedach hat.
Ja, er hat ein Schiebedach.
Und ja, genau, so ist das. Das ist so.
Also das Loch, das nicht da sein sollte, ist wegen Schiebedach.
Ja, genau, so ist das, genau.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Nee, wurde uns dann angeboten. Ich habe dann einen Bekannten gefragt, so passt der Preis, kann man das machen? Und er hat gemeint, jo. Ich habe es dann der Laura erzählt. Die Laura war sofort begeistert. Das ist, also wenn ich ihr normalerweise ein Auto zeige, ist sie immer nicht so begeistert. Aber dieses Mal war sie schon begeistert, weil die Farbe auch schön ist. Das muss man dazu sagen, eine Farbe, die gab es auf dem Auto nicht. Das ist halt so ein typisches USA-Auto auch. Kommt da, genau aus den USA kommt der, Oregon genau. Mhm. Ist so ein grüner, hellgrüner Metalliclack, der halt total verwittert ist. Und wie es halt der Teufel so will, wir haben dann ein bisschen wieder geforscht in der Geschichte des Autos, haben dann rausgefunden, wo es herkam und sogar wo es stand. Und jetzt ratet mal, wo es stand. Es stand nicht im auf Wald. Einem Parkplatz. Ja, tatsächlich.
Ihr seid,
es ist wirklich ein Waldfund.
Wahnsinn.
Der 2012 von so einem Typen, der halt so Autos, Lost Cars fotografiert, entdeckt wurde. Und dadurch halt auch irgendwann einen relativ schnellen Käufer fand, weil so Autos stehen dann nicht mehr lange, sagen wir, wenn es entdeckt wird. Und dann kam er wohl 2013 hier nach Deutschland rüber. Eigentlich als Schlachtauto für einen Elfer, glaube ich.
Mhm. Wie so oft, ja.
Ja, weil die Zwölfer, die sind ja, lange Zeit waren die nicht interessant.
Richtig.
Also, und auch nicht richtig. Teuer.
Die 912 waren lange Zeit sehr günstig und wurden immer tatsächlich in Amerika in großer Stückzahl gekauft, hier rübergebracht, umgebaut zu Elfern. Mhm. Und deswegen sind Zwölfer heute richtig selten und auch sehr, sehr teuer geworden einmal. Ja, und das nur nebenbei.
Voll aber cool, ganz nebenbei, zu Recht. Also ich kann also nicht böse sein, aber 912er kann ich irgendwie wenig abgewinnen, weil ich finde so 356 mit Vierzylindermotor, ja, und dann hast du diese Karosse, da brauche ich einfach den Sechszylinder drin. Aber das ist nur meine
Meinung. Georg nicht mal.
Ja, das ist ja auch voll okay, aber das Krasse ist, hätte es diesen 912 nicht gegeben, würde es Porsche heute gar nicht mehr geben.
Na klar.
Das gilt für ganz viele Modelle. Jetzt weichen wir echt ein bisschen ab hier, aber diese ganzen Vierzylinder-Modelle, also der mit den 914 ging das los, den Volks-Porsche, wie viele jemals sagen. Ne? Mhm. Es ging mit den 924 weiter. Diese ganzen Einstiegsmodelle und auch der Boxster nachher, das sind die Autos, die Porsche, mit denen Porsche immer Geld verdient hat und die Porsche immer am Leben gehalten haben. Ne? Porsche wäre oft pleite gegangen, hätten sich diesen günstigen Einstiegswagen gehabt.
Ja, das stimmt.
Aber bleiben wir beim Thema.
Zurück zu deinem 912.
Genau, zurück zu deinem 912.
Ist es so, ich hatte dann irgendwie das Glück, dass ich die Kohle hatte.
Hat man auch nicht immer. Du hast die Kohle und die richtige Frau, überleg mal. Und den Platz hast du auch noch.
Voll das Glück in vielerlei Hinsicht, absolut. Ja, wir haben dann mit dem Typen gequatscht. Ich habe gesagt, du, ich kann dir jetzt eine Anzahlung geben. Rest beim Abholen. Und das Coole war, das war ein Händler und der war, also ich glaube, das ist ein Mensch, der geht auch ein bisschen nach seinem Gefühl. Mhm. Und der hat dann gesagt, ja, okay, ich mache dir das, aber du musst das Auto bis Ende Mai abholen. Also du kannst jetzt einen Tausender anzahlen und dann musst du es bis Ende Mai geholt haben.
Oh.
Weil ich stand halt, wie gesagt, in Frankfurt. Das ist für uns echt ein Stück. Und dann sind wir, tatsächlich haben wir das relativ schnell fixen können, dass wir einen Anhänger organisieren und sind dann wirklich da hochgefahren und haben dieses Auto das erste Mal live gesehen, weil ich habe es am Telefon gekauft, ohne anzuschauen.
Das war gekauft, das
natürlich,
gekauft und bezahlt.
Ja, also nicht fertig bezahlt, also schon noch ein Teil beim Abholen, aber es war halt fix.
Wahnsinn, okay.
Also ich muss ganz ehrlich
sagen. Sollte auch nicht jeder machen, müssen wir mal sagen. Kann man nicht jedem
absolut
empfehlen.
Nicht, also, nee, absolut nicht. Also ich glaube, man muss schon ein bisschen Ahnung von Autos haben und Blech, dass man sagen kann, okay, mach das. Also beim Motor haben wir keine Diskussion gehabt, weil der war fehlend. Also. Aber Getriebe ist drin, sogar ein Fünfgang ist in dem Bau ja gar nicht so üblich.
Nee. Cool.
Genau, dann sind wir da hoch, dann habe ich das Auto gesehen und muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ehrlich gesagt Schlimmeres erwartet.
Gut, also, du bist auch Schlimmeres sogar gewohnt.
Ja, stimmt. Wobei man ja sagen muss, der Zustand des Porsches ist dem Käfer schon sehr ähnlich.
Okay.
Also es ist zwar optisch mehr dran, aber so untenrum ist, also es grenzt an ein Wunder, dass man es überhaupt heben kann, das Auto. Und es ist halt eigentlich der Rahmen im Arsch. Es ist, man kann so sagen, alles, was liegende Flächen sind, sind weg.
Wahnsinn.
Also vor der Achse ist schon los. Also man braucht sicher eine Lehre dafür. Also das kann man nicht mehr einfach so bauen. Da habe ich aber Gott sei Dank auch eine Connection ums Eck. Das war mitunter auch ein Faktor, warum ich gesagt habe, ich kaufe das Auto, weil wenn der nicht wäre und gesagt hätte, ja, er hilft uns da, dann hätte ich es wahrscheinlich abgelehnt, weil wie willst du das bauen ohne Lehre? Ja, wenn die Vorderachse los ist, das soll ja hinterher auch fahren.
Ja.
Genau. Und Motor ist halt dann eh so eine Sache, gell? Ich hatte mal irgendwann mal so einen abgeschnittenen, zersägten VW TL, sagt man, glaube ich, 412 oder 411.
Also Typ 4, ja.
Typ 4, ja, genau.
T3, also Typ 3, nicht T3, genau. Mhm, ja, also genau. Typ 4 Motor, ja.
Da haben wir mal so einen abgesägten bekommen. Und da hatte ich wirklich, die Laura und ich, wir hatten monatelang hatten wir diesen Motor in eBay Kleinanzeigen, den wollte kein Mensch haben. Ein 7er Einspritzer, weiß ich nicht, scheinbar nicht gefragt. Also noch nicht mal wirklich so Anfragen oder so, also einfach nichts. Und hinterher hat sich dann rausgestellt, warum, weil der Motor einfach hier bleiben wollte, weil er wird in den Porsche kommen tatsächlich.
Okay, super.
Und es ist dann auch so, dass ich mir dachte, wo fuck, da muss man ja wieder irgendwelche Motorhalter selber bauen und keine Ahnung und hier und Verblechung und wie machst du es? Bis mir dann irgendwann mal so der Gedanke so mit einem Freund, der ein bisschen Porsche schraubt auch, gesagt hat, es gibt doch einen 912e, oder?
Richtig.
Hat der nicht einen Typ 4 Motor?
Genau.
Genau so ist es. Und es gibt wirklich die Verblechung, die ich brauche, es gibt den Motorhalter, den ich brauche. Und dann gibt es dann nicht einmal blöde Fragen beim TÜV. Ja, was ist denn das für ein Motor? Also das heißt, den kriegt man wahrscheinlich relativ easy eingetragen wieder.
Ja, ganz genau.
Hat er dann 80 PS statt 90? Ja. Finde ich auch okay.
Cool, also das sind ja echt drei abgefahrene Projekte. Und dass sie auch immer wieder Waldfunde sind, finde ich halt irre. Ich finde das faszinierend, dass du die Autos auf die Straße bringst mit diesem Look, dass das TÜV-Prüfer da mitmachen, was ich völlig okay finde.
Ja.
Du bist ja gelernter Maler und Lackierer. Das hat jetzt natürlich nichts mit Autolackieren zu tun. Ist mir auch klar. Aber könntest du dir denn vorstellen, mal ein Auto neu zu restaurieren? Also nicht zu instand zu setzen, wie du sagst, sondern zu restaurieren, dass du, oder ist das komplett einfach nicht deine Welt?
Also das ist tatsächlich, war das mal meine Welt. Aber es ist halt so, wenn du so, ich habe halt leider in mancher Hinsicht den Drang zu einem gewissen Perfektionismus. Und ich habe, vorher haben wir das Thema gehabt mit dem 56er Opel, wo ich gesagt habe, das war mein erstes Patina-Auto in Anführungszeichen. Das aber ein Auto ist eben immer noch in Patina, weil es unrestaurierbar ist, zumindest damals in meinem Kopf. Weil ich hätte, wenn ich es neu gemacht hätte, wären die Stoßstangen neu verchromt worden, die Türgriffe, alles.
Ja, klar.
Und ich habe davor einen C-Cadett gebaut, ein C-Cadett Coupé, das Auto habe ich auch noch. Und das Auto ist neu lackiert, das, wie man so schön sagt, alle Schrauben, alles neu verzinkt. Das ist wirklich besser wie neu oder mindestens so gut wie neu. Aber das hat mich irgendwie nicht glücklich gemacht. Mhm. So. Also es ist auch so, ich fahre mit dem Auto ab und zu oder die Laura auch. Es ist auch der Grund, warum es das Auto immer noch gibt, weil die Laura sagt, ich wollte das Auto mal verkaufen. Und die Laura hat dann gemeint, ja, wir können doch ein Auto verkaufen, das nicht unbedingt fährt, weil das Auto ist angemeldet und fährt. Hat sie eigentlich auch recht behalten damit, weil jetzt fahren wir damit. Aber es ist trotzdem so, wenn du am Sonntag mit der Karre spazieren fährst, dann parkst du halt immer so, dass dir möglichst keiner eine Tür dran knallt. Beim Käfer ist es so, den stellst du einfach irgendwo hin, der wirkt von alleine. Wenn sich jemand eine Tür dranhaut, dann soll er eine Tür dranhauen, wenn er meint. Den größeren Schaden hat er selber wahrscheinlich. Und von dem her bin ich da halt irgendwann mal weggekommen.
Ja.
Und ehrlich gesagt erfüllt es mich auch mehr, weil die Autos wirklich hinterher einfach nutzbar sind. Ja,
bestimmt. Ich kenne es auch gut. Das ist manchmal anstrengend, wenn du ein schönes Auto hast, magst du das schönes Auto nicht mehr fahren, nirgendwo bestehen lassen, etc. Das stimmt schon. Ja, klar. Ja.
Ja. Ja, und dafür sind sie halt dann nicht gemacht, gell? Das sind halt Fahrzeuge und keine Standzeuge.
Keine Frage, sehe ich auch so.
Ja, nee, aber da kam es irgendwie, weiß nicht, fühle ich mich wohler in der Ecke. Und,
nee.
Aber weil du gesagt hast, Maler und Lackierer, das habe ich gelernt, aber das hat einen einzigen Vorteil, dass ich halt weiß, wie ich mit Farbe umgehen muss. Das hat im Patinieren wirklich macht Sinn.
Ja. Na, aber ist ja noch was passiert bei euch, ne? Ihr habt ja euch ein Haus gekauft.
Mhm, aber ein Haus nicht gekauft, sondern wir mieten es tatsächlich.
Ach.
Und zwar auf ewige Zeit, also da müssen wir nicht weg.
Okay.
Haben tatsächlich auch ein Vorkaufsrecht, sollte es so sein, dass wir es haben wollen.
Ja.
Aber Das war jetzt ein bisschen nicht geplant, natürlich, weil sowas ist ja nie geplant. Deshalb sind wir auch mit
Plan tut ihr gar nichts. Nee, euch läuft ja immer alles zu.
Ja, irgendwie
aber schon. Aber das Haus hat erstmal Vorrang gehabt. Das haben wir alle, ich sage jetzt mal eure Fans, aber Leute, die verfolgen, haben gemerkt, dass erstmal das Haus Vorrang hatte. Ne? Der Bus stand jetzt mal einen Augenblick lang und
genau,
die Autos standen jetzt erstmal Haus angesagt. Ne?
Ja, es musste ja auch, weil du kannst ja nicht auf zwei Hochzeiten tanzen irgendwie. Und klar. Ich meine, wenn ich beim Bus weitergemacht hätte, wäre das so halb gewesen und das Haus halt auch irgendwie. Und so haben wir gesagt, wir müssen das jetzt fertig kriegen und wir waren auch verdammt schnell, ehrlich gesagt.
Ja,
also wir waren total überrascht.
Ja.
Ein Haus umzukrempeln, wo es eigentlich gebrannt hat, also dein Haus wieder zu machen, da wo du jetzt wohnen kannst und dich wohlfühlst, das ist echt bombastisch. Also,
ja. Also ich habe das auch selber mal gemacht. Also auch ich habe ein Haus und ich habe ein Reihenhäuschen.
Ja.
Aber jeder, der mal ein Haus gemacht hat oder ein Auto restauriert hat, der weiß, was alles für Arbeiten sind und wie viel Zeit in all diese Projekte reingeht. Das ist unfassbar.
Ja.
Und wo die ganzen Jahre immer bleiben. Aber ja.
Aber ja, wir haben es jetzt echt geschafft, das innerhalb von einem Jahr. Nee, mal. Also wir tun schon noch, wir haben noch zwei Zimmer, die nicht fertig sind, aber gut, wir können wohnen. Aber sonst wäre wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich der Bus schon fertig.
Ja. Wen das alles interessiert, Florian, der kann euch ja auch auf verschiedenen Kanälen folgen. Mhm. Wo finde ich dich oder wo finden wir euch denn?
Man findet uns in Facebook, man findet uns in Instagram, man findet uns in YouTube.
Und wie heißen die Kanäle?
In YouTube findet man uns unter meinem Namen tatsächlich, das müssten wir echt mal ändern.
Also Florian Rauscheder, genau.
Mhm, genau. Aber man glaube, ich kann auch Schlagwörter eingeben, Waldbus oder Waldkäfer. Das müsst ihr sicher finden.
Findet man auf jeden Fall, ja.
Der Instagram-Kanal heißt Waldkäfer58, aber falsch geschrieben. Tatsächlich, warum? Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe das damals versucht, das richtig einzugeben. Da hieß es, der Name ist vergeben. Da denke ich, wer nennt sich so? Aber ich konnte es nicht richtig machen. Also jetzt ist das A und das E vertauscht. Und in Facebook findet man uns unter meinem Namen oder halt auch unter, wobei man sagen muss, da gibt es leider zwei Accounts. Der richtige ist unter meinem Namen, weil ich habe damit nochmal angefangen, das separat zu machen, aber das war mir dann einfach zu blöd, sich um hunderttausende Kanäle zu kümmern. Weil ich, wie gesagt, ich bin halt auch ein Mensch, der gerne in der Realität lebt und weniger, wie soll ich sagen, also ich bin schon im Netz vertreten natürlich, aber es ist mir halt, das reale Leben ist, finde ich, ein bisschen vorrangiger.
Ja,
genau.
Ist auch spannender.
Ja,
super.
Florian, vielen Dank.
Ja.
Das war echt interessant, dir zuzuhören.
Ja,
danke. Ebenso.
Hab noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ihr schaltet wieder ein. Wir werden natürlich ein paar Bilder von Florians Projekten auch bei uns auf Vintage Wolfsburg auf dem Instagram-Kanal und dem Facebook-Kanal posten. Dann könnt ihr euch nochmal die Fahrzeuge dazu ansehen. Und wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Und bis dahin sagen wir tschüss.
Tschüss, bis nächstes Mal.
Schönen Tag noch.
Ciao. Bis dann.
Ciao.
Das war Vintage Wolfsburg. Der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.